wenn wir über autonomes Fahren reden, da haben wir uns von der Technologie verschätzt. Und das, ich glaube, das ist so, wenn man dieses Thema KI sich anschaut, was auch ein bisschen irreführend teilweise ist, vom Wording her künstliche Intelligenz. Und wenn man so erste Resultate davon sieht, sieht man auch bei ChatGPT oder sowas, dann wird er, glaube ich, mehr rein interpretiert. Welcome to the
Welcome to the jungle. Heute bei Welcome to the Jungle, Stefan Rademacher, Co-Founder und Geschäftsführer von Viomo. Ich weiß meistens keiner, was es bedeutet, weil es nur eine kleine Firma ist. Viomo kümmert sich um Mobility in Städten, Mobility Signage. Wir sprechen über Mobilitätskonzepte logischerweise, weil das macht in dem Kontext natürlich Sinn. Wir reden über Erfahrung, Auslandserfahrung im Business-Kontext in Indien und warum Stefan Rademacher da eine Attraktion war in Bangalore. Ich freue mich, heute zu Gast, welcome Stefan Rademacher.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Wie geht's denn dir?
Mir geht's gut, besonders bei so einem schönen sonnigen Tag heute. Und gute Woche gehabt, einiges erledigt. Und heute ist Freitag, hab hier nach nichts mehr zu tun. Geh heute Abend mit meiner Freundin essen, besser kann's nicht sein.
Perfekt. Erzähl doch mal ein bisschen, was du aktuell machst. Was ist die Viomo Mobility? An was arbeitet ihr?
Als wir mit Viomo gestartet haben, das war so 2018, da haben wir gemerkt, dass dieser Markt für Mobilität sich immer weiter wandelt. In den Städten gab es mehr und mehr Angebote für Sharing-Dienste. Wir haben einfach gemerkt, damit die Leute auch diese Sharing-Dienste nutzen, muss man denen eigentlich bewusster machen, was es an einem Standort alles für Dienste gibt. Also ich habe den ganzen ÖPNV, U-Bahn, Bus, Tram, ich habe Carsharing, Bike-Sharing, Scooter-Sharing. Und wir haben uns so ein bisschen als Mission gesetzt, damals mehr Transparenz in diesen Markt zu bringen und diesen Wandel hin zu einer, ja, einer nachhaltigen Mobilität, einer Mobilitätswende zu verstärken. Und so haben wir angefangen, Mobilitätsdaten zu aggregieren von all diesen verschiedenen Anbietern. Und unser erstes Produkt war eigentlich, dass wir ein Dashboard aufgebaut haben, wo wir all diese Daten auf eine sehr anschauliche Art und Weise visualisiert haben. Das heißt, man konnte auf einen Blick sehen, wann fährt die nächste U-Bahn, aber auch wie weit ist eigentlich der nächste Scooter entfernt. Und damit sind wir so zum größten Aggregator für Mobilitätsdaten geworden. Und nach haben wir da mehr Kunden gewonnen. Das sind zum einen Unternehmenskunden, die das ihren Besuchern, ihren Mitarbeitern anbieten als zusätzlichen Service. Das sind aber auch öffentliche Räume, Flughäfen, Einkaufszentren, die das ihren Gästen, ihren Passagieren anbieten wollen.
Das ist ein sehr spannendes und ich glaube auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir gehen nachher noch tiefer ein bisschen rein, was ihr auch für Obstacles ab und an erlebt. Du hast gerade auch schon im einleitenden Satz ja beschrieben, wir heißt du und?
Genau, Dominik, mein Co-Founder, wir haben das zusammen gegründet 2018 und mittlerweile sind wir natürlich ein ganzes Team, wir sind inzwischen 18 Personen. Und wir haben nicht nur dieses eine Produkt, von dem ich vorhin geredet habe, sondern mittlerweile mehrere Produkte in diesem Bereich Mobilität und Immobilie.
Warst du schon immer im Bereich Mobility unterwegs oder wie war denn dein Werdegang?
Eigentlich nicht. Also ich war nach dem Abitur habe ich Elektrotechnik in München studiert, habe es als duales Studium bei Airbus gemacht in Ottobrunn. War eine super tolle, spannende Zeit. Ich habe dort so im Bereich Satellitennavigation gearbeitet. Hochinteressant. Aber ich habe dann auch gemerkt, irgendwie, ich muss noch was anderes sehen. Also so, das war so der erste Job-Einblick und großer Konzern. Und irgendwie habe ich mal gedacht, so, ich muss auf jeden Fall noch was anderes sehen. Und dadurch bin ich in die Beratung gekommen. Mit dieser Vorstellung so in der Beratung erhält man Einblick in verschiedene Unternehmen und bekommt eigentlich in kurzer Zeit so einen Überblick über verschiedene Branchen, verschiedene Unternehmensbereiche. Hab da auch im Bereich IT gearbeitet, also auch schon vorher. Ich habe zwar Elektrotechnik studiert, aber war eigentlich immer mehr als Softwareentwickler tätig und habe dann in der IT-Beratung gearbeitet. Erst für Accenture, riesiges Unternehmen, dann für MAP, war auch für diese Unternehmen weltweit unterwegs, war mal ein halbes Jahr in Indien, mal in UK, in USA, auf verschiedenen Projekten. Dann hat mich aber auch immer so dieser Ansporn, was Eigenes zu machen, was Eigenes zu gründen, hat mich schon sehr früh gereizt.
Thema Softwareentwicklung, Coding war Part deines, ich weiß nicht, hast du dich immer schon von deiner Freizeit mit beschäftigt oder wie kamst du dazu? Du entwickelst ja auch selber, ne?
Tatsächlich muss ich sagen, ich bin eher später reingekommen. Das heißt, es gibt ja viele, die schon irgendwie während der Schule oder so anfangen zu programmieren. Bei mir war das nicht so. In der Schule hatte ich eher so einen Fokus auf Mathematik, Naturwissenschaften. So in dem Bereich habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das war großes Interesse da. Das Programmieren hat dann eigentlich erst im Studium oder bei Airbus angefangen. Wenn man mal anfängt, aber zu programmieren, und mit Sicherheit gehört da auch bestimmt irgendwie ja bisschen Talent für, dass man halt schnell Fortschritte macht irgendwie, dass man so ein mathematisches, logisches Denken, eine gewisse Begabung dafür braucht man wahrscheinlich. Aber ich finde, Programmieren ist dann auch ein sehr mächtiges Werkzeug. Also wenn man das mal ein bisschen drauf hat und da auch Fortschritte macht, merkt man auch, wie schnell man Dinge automatisieren kann und wie mächtig eigentlich so Software ist und immer weiter wird und wie viel Bereiche in unserem Leben auch Software mittlerweile mitbestimmt.
Das heißt, du hast dich in deiner Freizeit dann hingesetzt und hast dir die Codesprachen oder die eine oder zwei Codesprachen selber beigebracht.
Exakt, ja, auch. Wow. Und natürlich auch während des Studiums, während des Berufs. Also es war natürlich ja Teil des Studiums, Teil des Berufs und natürlich auch dann Teil in meiner Freizeit. Ja.
Wenn wir kurz, erster Job, Airbus, vielleicht auch noch kurz, wo bist du denn aufgewachsen? Wie waren da so die, bist du Münchner oder wo
kommst du her? Ich bin aufgewachsen in einer sehr ländlichen Region im Sauerland, auf einem, ja, in einem kleineren Dorf. Ja, bin dort zur Schule gegangen. Ich glaube, sehr idyllische Kindheit, würde ich mal sagen, so auf dem Land. Muss aber auch sagen, dass irgendwann so dieser Drang da war, in die Großstadt zu ziehen.
Und dann gleich München, beziehungsweise du warst ja dann, wie gesagt, Airbus, Otto Brunn, also ein, wie sagt man da, darf man das sagen, Ortschaft vor München, bei München, Teilort, whatever, ja, wir wissen's. Konzern war dann, wie lange warst du da?
So 3,5 Jahre. 3,5 Jahre.
Und dann Beratung, Accenture hat es vorhin kurz gedroppt. War ja dann schon ein Schritt, oder? Also dann so, Airbus stelle ich mir trotz zwar konzernlich, aber schon eher geregelt vor und dann so das Beraterleben und dann richtig raus auf verschiedenen Projekten in die Welt. Wie war das? Beschreib mal.
Also ich glaube, ich war da auch einfach motiviert für. Ich wollte das so. Also ich hatte diesen Hunger danach, was zu sehen. Ja, dann habe ich da, so ein Jumpstart-Programm, haben die das genannt. Das heißt, man hatte am Anfang noch so einen Lehrgang, wo man ein bisschen was gelernt hat. Also ich habe da so SAP-Sachen mich viel beschäftigt und habe da am Anfang 2 Monate so einen Crashkurs erstmal noch bekommen. Und dann habe ich davon gehört, dass es die Möglichkeit gibt, nach Indien zu gehen, weil Accenture in Indien sehr groß ist. Die machen viel Outsourcing-Projekte, also die nehmen sich irgendwie IT-Projekte bei deutschen Kunden oder USA oder wo auch immer und lassen dann aber den Großteil der Arbeit in Indien machen, was eben günstiger ist. Und dann hast du natürlich trotzdem noch Leute vor Ort, die das ganze Projekt irgendwie betreuen. Und da habe ich mitbekommen, es gibt diese Chance, irgendwie nach Indien zu gehen und in diesen Delivery Center, nennen die das, mitzuarbeiten. Und da habe ich mich sofort drauf beworben, weil ich dachte, hey, das ist eine richtig coole Chance. Ich will das mal sehen. Ich war noch nie in Indien, ich hatte auch keine Ahnung, worauf ich mich da wirklich einlasse. Aber ich hatte einfach Bock, das zu machen und habe dann auch direkt diese Chance bekommen. Also es kam irgendwie einen Monat später, war ich dann wirklich schon in Indien. Also es ging alles super schnell. Ich musste noch super schnell irgendwie bei Ärzten mir Impfungen holen und Reisepass klären und dies und das. Und dann saß ich ja schon im Flieger.
Mega. Warst du in Bangalore oder bist du das klassisch wahrscheinlich? Ne?
Bangalore und Hyderabad.
Wunderbar. Und wie war es dann so anzukommen? Also meine Zeit in Indien, das, es war auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hatte von Indien, glaube ich, eine andere Erwartungshaltung. Wie war es bei dir?
Ich glaube, vielen geht es so, die haben auch so eine Art Kulturschock.
Ja, Das richtige Wort, ja.
So ging es mir auch. Also es ist einfach so anders, dass man wirklich in so eine Art Kulturschock da am Anfang kommt. Also man ist erstmal total überwältigt von diesen ganzen Eindrücken, auch Gerüchen, und muss ich, glaube ich, da erstmal so die ersten Tage wirklich zurechtfinden. Aber dann kommt man schon rein.
Wie sah so ein klassischer Tag aus? Also bei dir dann?
Also ich war mit den Leuten an so einem Großraumbüro. Ja, das ist jetzt nicht so die geilste Büroatmosphäre oder so, aber die Leute waren auf jeden Fall super nett. Ich habe da von Anfang an direkt auf den Projekten auch mitgearbeitet, und meine Rolle war halt so ein bisschen eigentlich zwischen dem Kunden aus Deutschland und den Leuten in Indien so ein bisschen zu vermitteln. Also rüberzubringen, was ist eigentlich die Erwartungshaltung von einem Kunden in Deutschland so.
So ein bisschen Kundenbetreuung im übertragenen Sinn. Es gibt ja, glaube ich, auch eine Anekdote, du warst da relativ schnell bekannt wie ein bunter Hund.
Das ist in Hyderabad, zumindest, ich war jetzt auch schon länger nicht da, aber zumindest damals, das ist bei weitem nicht so international wie Bangalore. Und wenn du dort als Weißer bist, dann fällst du dort schon auf. Und das ist auch wieder irgendwie eine krasse Erfahrung, weil dich plötzlich irgendwie Leute ansprechen, Fotos mit dir machen wollen, die irgendwie ihr Baby in den Arm drücken und dann ein Foto davon machen. Also so ganz kuriose Situationen, die da passieren, die man natürlich so einfach nicht gewohnt ist, ja. Vor allem als irgendwie Nicht-Promi, der sich einfach so normalerweise bewegt, ohne angesprochen zu werden, ist das schon eine sehr merkwürdige Erfahrung.
Wie lange? Du warst ein halbes Jahr dort oder ein Jahr? Mhm.
Halbes Jahr.
Und dann bist du aufs nächste Projekt in die USA, glaube ich, ne?
Dann war ich erstmal in Deutschland eine Zeit lang. Genau. Und dann später nochmal Projekte in USA oder UK, aber immer nur viel kürzere Zeiträume.
Und hast du ja gerade auch beschrieben, ne? Du hast dafür gebrannt, du wolltest es. Und was hat dich dann nachher, oder wie kam es dann in diesen Pfad, ich möchte was gründen, ja? Wo hat sich das irgendwie entwickelt, ja? Wir hören ja häufig von Menschen, dass sie gleich gründen oder vielleicht, ich will nicht sagen, zu früh gar nicht werden, ne, aber dass so ein bisschen Erfahrung, glaube ich, gar nicht schlecht ist, so, ja, ein bisschen was gesehen zu haben. Wo ging das los bei dir? Wann hast du gemerkt, hey, ich will was anschieben, was Eigenes?
Tatsächlich war das schon sehr früh. Ich kann es nicht so an irgendeinem bestimmten Moment oder so festmachen, aber ich weiß, dass wir auch schon während der Schule mit Freunden irgendwie überlegt haben, so, was könnte man mal, was für Ideen haben wir, was könnten wir umsetzen? Also relativ früh schon in so ein bisschen diese unternehmerischen Gedanken. Und während des Studiums gab es dann auch so Kurse, Entrepreneurship. Das hat mich irgendwie gepackt. Ich fand das cool, auch was junge Leute für Produkte auf den Markt bringen, ihre eigenen Unternehmen gründen. Also mich, diese ganzen Gründerstories und so, das hat mich auf jeden Fall damals schon motiviert, und ich habe damals schon mit drei Freunden haben wir ein Unternehmen gegründet, ein Startup. Das war eher so ein Studentenprojekt, und wir haben da auch nie Umsatz gemacht. Insofern ist es eigentlich nicht der Rede wert. Aber es war quasi so diese erste Erfahrung. Also das erste Mal, wir haben auch wirklich eine UG gegründet und beim Notar und so, fanden das ganz toll. Letztendlich rückblickend war das irgendwie alles keine wirklich große Sache. Die Idee damals war übrigens, dass wir kommen aus einer ländlichen Region, da gibt es viele so Landwirte, und wir haben uns immer gedacht, hey, die müssten eigentlich mehr Direktvertrieb auch machen, ihre Produkte so direkt an den Mann bringen. Und da war die Idee, wir haben so einen virtuellen Hofladen eigentlich aufgemacht, wo man von Landwirten erstmal erfahren konnte, welche es da überhaupt gibt und was für Produkte die haben, und dann auch, wie man die erwerben kann. Und wir hatten da am Ende, glaube ich, so 25, 30 Landwirte auf unserer Webseite. Also gar nicht so schlecht. Aber letztendlich haben wir da nie Umsatz generiert. Also es fehlte eigentlich das Geschäftsmodell. Okay.
Aber waren so die ersten Schritte in die Richtung. Gehen wir kurz ins Jahr 2018. Gründung von Viomo Mobility. Dominik, ihr habt euch wie kennengelernt?
Auch wieder diese Motivation, in diesem Bereich Startup was zu machen, hat mich dazu geführt, dass ich an einem Accelerator-Programm teilgenommen habe. Also da waren, ich glaube, 6 Unis aus Europa, finanziert von der EU-Kommission, die ein Programm aufgelegt haben, wo sie Menschen aus Europa, junge Menschen zusammengebracht haben, die dann über, ich glaube, 1-2 Wochen an eigenen Ideen gearbeitet haben und danach nochmal virtuell. Und Dominik und ich haben uns dort kennengelernt. Wir waren da auf einem Programm in Athen, war das. Und wir waren in unterschiedlichen Teams. Aber dadurch, dass wir beide aus München kamen und uns sogar ein Hotelzimmer geteilt haben, ja, wir haben uns gut verstanden und irgendwie auch gemerkt, dass wir komplett unterschiedliche Charaktere sind, aber uns dadurch auch irgendwie gut ergänzen. Und so kam es, dass wir uns immer wieder ausgetauscht haben über Business-Ideen, was wir so im Leben erreichen wollen, wie wir bestimmte Sachen sehen. Und so ungefähr 2,5, 3 Jahre später haben wir dann gesagt, so jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, was zu gründen, was Eigenes zu machen.
Jetzt haben wir ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch, die wahrscheinlich auch irgendwann mal was gründen werden, ne, im Business-Umfeld. Was sind so deine 5 Key Learnings? Oder 3 oder auch, kannst auch 10 natürlich, ne? Aber was immer, immer wieder spürt, auch in Gesprächen, finde ich dann, es gibt diese Euphoriephase. Und dann gibt es einfach auch die Phase, glaube ich, wo es dann härter wird, ne? Oder anstrengender ist vielleicht das richtige Wort. Und vielleicht, dass du mal beschreibst, auch wie das, was das für dich so emotional auch bedeutet. Ne? Also vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, ja, wenn man aus so einem Accenture-Beratungsjob kommt oder auch Airbus, ist man natürlich auch irgendwo weicher gebettet zunächst mal, ja, monatlich vom Scheck her. Wenn man so eine Gründung dann eingeht, da zahlt einen ja erstmal niemand. Das gibt es kaum, dass man sofort hochskalierendes Geschäftsmodell hat. Ne? Ich glaube, das wäre sehr spannend mal zu hören, ja, diesen Sprung. Ja.
Gründen, Unternehmertum ist, glaube ich, immer eine Achterbahnfahrt. Und es gibt super viele Hochs und Tiefs. Und am Anfang fängt man an und hat eine Idee und Euphorie und kriegt vielleicht erstes Feedback und das ist toll. Aber es braucht nicht lange, um die ersten Rückschläge zu bekommen. Und ich glaube, super wichtig ist, dass man so eine Resilienz aufbaut. Dass man trotzdem immer weitermacht, immer wieder aufsteht und dranbleibt. Und von diesen Rückschlägen sich nicht einschüchtern lässt. Und klar, umso länger man auf dieser Achterbahn sitzen bleibt, desto mehr habe ich auch das Gefühl, man härtet so ein bisschen ab. Das heißt, jedes Tief, was kommt, auch wenn es noch so tief ist, man weiß eigentlich schon, es geht wieder berghoch. Und hinter der nächsten Ecke ist eigentlich die nächste Opportunity wieder. Und es ergeben sich immer wieder Chancen. Manchmal dauert es länger, manchmal braucht man mehr Durchhaltevermögen, manchmal geht es tiefer bergab, aber es geht auch wieder hoch. Und wichtig ist, glaube ich, dieses Dranbleiben, dieses Nicht-Aufgeben.
Wie trainiert man dieses Dranbleiben oder wie hast du das für dich auch entwickelt, ja?
Ich glaube, das entwickelt man auch durchs Machen. Weil nur wenn du das mal erlebst und dann auch siehst, okay, es geht danach weiter, wir finden Lösungen, auch wenn es noch so schwierig erscheint, so, es gibt irgendwie einen Lockdown und Corona-Krise und Kunden brechen ein. Aber irgendwo geht es auch wieder bergauf und man kann sich wieder umorientieren oder man entwickelt einen neuen Geschäftsbereich und es gibt auch wieder neue Opportunities dadurch.
Was macht es denn so, wenn man so als Duo so ein Thema ja auch startet, ne? Also 2 treibende Köpfe, unterschiedliche Charaktere, all good, ne? Aber unterschiedliche Charaktere sind ja auch unterschiedlich wahrscheinlich widerstandsfähig bei so Themen. Beschreib mal, wie ihr beide euch da immer wieder diese Energie auch dann aufbringt oder auch schafft, da nach vorne den Blick zu richten, wenn es schwierig wird.
Ja, also wie wir das genau machen, weiß ich gar nicht. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wenn einer etwas sehr negativ sieht, sagt der eher andere was Positives, was Optimistisches. Also man versucht sich da automatisch irgendwie so aufzubauen und so die andere Sichtweise so ein bisschen dann zu stärken. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir sehr unterschiedliche Charaktere sind, aber wir haben auch oft dann ja so eine Meinung, wo wir den anderen vielleicht dann aufbauen können, wenn der gerade ein Tief hat.
Also ein bisschen Yin und Yang.
Möglicherweise.
Schwarz und Weiß, ja. Das ist gut. Jetzt gibt es natürlich auch, ich meine, du bist erfahren, ja. Was sind denn Zeitpunkte, wenn jetzt jemand zuhört auch, ja, und er gründet und er kommt in diese Tiefs auch rein, ja, und es skaliert nicht. Wie lange sollte man denn, oder was sind für dich so Keypoints, wo du sagen würdest, und jetzt ist Schluss, jetzt ziehe ich den Stecker?
Boah, ganz, ganz schwierig zu sagen. Also wir fragen uns das natürlich selber manchmal. Ja, also wenn wir irgendwo einen Geschäftsbereich aufbauen, wo wir vielleicht am Anfang eine Chance sehen und am Ende finden wir nur wenige Kunden, dann ist natürlich, muss man sich natürlich irgendwann die Frage stellen, so, mache ich das jetzt weiter? Wie lange muss ich jetzt noch gehen? Ist da halt noch eine Opportunity da? Oder muss ich einfach irgendwann sagen, so, hey, so, ich streich das jetzt? Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil oft, ob eine Geschäftsidee erfolgreich wird oder nicht, ist auch ganz wesentlich vom Timing abhängig. Das heißt, wenn ich den richtigen Zeitpunkt erwische mit meiner Idee, kann ich super erfolgreich werden. Aber wenn ich den falschen Zeitpunkt erwische, kann es auch einfach komplett erfolglos bleiben. Und ja, also ich weiß es auch nicht. Habe ich kein Patentrezept, aber ich habe es auch schon bei anderen erlebt, die auch eine große Resilienz hatten, immer weiter gemacht haben und dann irgendwie nach 5 Jahren oder so waren sie dann pleite und rückblickend gesagt haben, hey, eigentlich hätten wir es schon früher sehen können. Eigentlich hätten wir nicht 5 Jahre daran arbeiten müssen, sondern wir hätten eigentlich wussten wir schon nach 2 Jahren, dass es kein sie tragendes Geschäftsmodell ist, was wir da hatten. Aber sie haben es halt immer weiter versucht.
Warum? Was glaubst du, was ist der Grund? Dass sie dann vielleicht auch nicht loslassen können, ja, oder sich auch nicht eingestehen, ne?
Das ist bestimmt, bestimmt. Und auf der anderen Seite haben sie sich ja immer auch neue Opportunities erarbeitet. Das ist ja auch irgendwo stark. Es ist ja auch stark, wenn du dann Jahr für Jahr obwohl das Unternehmen vielleicht nicht profitabel ist, dir immer wieder neue Opportunities irgendwie erarbeitest, um weiterzumachen zu können, ist auch irgendwo eine Leistung, ja. Klar, rückblickend ist man immer schlauer und weiß, ich weiß nicht, ob man das wirklich von Anfang an immer so weiß. Weil es hätte sich auch plötzlich die eine Opportunity irgendwie noch ergeben können und das richtige Timing von dem richtigen Produkt und dann sieht schon wieder anders aus.
Ja. Das Thema Finanzierung und auch die Startup-Welt an sich, in der ihr euch ja auch bewegt, allgemein mal gefragt, ne? Wir haben ja auch ab und an schon mal diskutiert, ne, wie wir das finden, wenn Geld einfach einzusammeln ist und billig ist sozusagen und man 3 Jahre das irgendwie dann durchbringt, ja, und dann halt die Bude abschließt und dann so weiterläuft und die Investoren schauen so ein bisschen in die Röhre, hat nicht nur einen finanziellen Verlust, glaube ich, hinter sich, sondern auch, dass so eine gewisse Kultur und eine Verzogenheit, ja, mit reingeht, ne? Weil wenn man viel spendet am Anfang und es nicht sein eigenes Geld ist, führt das halt auch dazu, ja, dass man besondere Geschäft, also Arbeitsmodelle anbieten kann, dass viele Annehmlichkeiten da sind. Wie geht denn ihr damit um oder wie siehst du dieses Thema auch für euch, aber auch allgemein? Ja?
Es gibt da auf jeden Fall, glaube ich, Auswüchse in der Startup-Welt, die nicht gesund sind. So.
Beispiel.
Also, wenn das Unternehmen den Bierzapfhahn hat und den Kicker und den, also wenn alles einfach nur noch das Beste geboten wird und es eher wie ein Freizeitpark im Büro aussieht als ein Büro, dann glaube ich, dann weiß ich nicht, ob das zielführend ist. So. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass Risikokapital auch in Europa mehr wird, weil ich glaube, nur so schaffen wir es auch, den Anschluss zu gewinnen. Es muss halt auch richtig irgendwo investiert werden. Aber klar, ich meine, das ist die Aufgabe von anderen, das ist die Aufgabe von VCs, da die richtigen Startups auch zu finden und die Opportunities, die dann hinterher auch das große Geschäft machen. Und ja, für uns, also wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht, aber wir haben jetzt keine großen VCs bei uns drin. Es sind eher Business Angels, die ja auch irgendwo unternehmerische Erfahrung mit reinbringen und wo ich das Gefühl habe, die unterstützen uns eher.
Wie läuft da so eine Zusammenarbeit? Ihr habt da so ein bisschen Vorzeige auch, ne? Ihr habt jetzt nicht unendlich viel eingesammelt, auch wenn es wahrscheinlich möglich gewesen wäre, sondern weil ihr euch auch diese Unabhängigkeit, glaube ich, auch bewahren wollt, ne? Und auch eine gewisse Entscheidungsgeschwindigkeit und nicht ständig, wenn es auch mal vielleicht nicht so gut läuft, so ein bisschen zu Kreuze kriechen, wenn man das so sagen darf?
Also ich glaube, es ist immer eine Abwägung. Ja. Wenn man viel Kapital einsammelt, muss man auch irgendwas damit machen können. Also man muss ja auch irgendwo sagen, wo investiere ich das jetzt, damit es den gewissen Return bringt. Ja. Nur in den Bierzapf fahren und das geile Büro zu investieren, bringt es, glaube ich, nicht. Und wir haben genau eher eine kleinere Summe eingesammelt und versuchen eher dann organisch zu wachsen, profitabel zu werden. Ich glaube, das ist ein bisschen anderer Weg. Aber ich finde es natürlich auch komplett legitim, wenn jemand sagt, hey, ich will hier die nächste riesengroße Plattform aufbauen und dafür brauche ich eben entsprechendes Kapital, um Reichweite zu bekommen. Da muss der halt 50 Millionen ansammeln.
Wie würdest, jetzt bist du, hast ja, ihr habt 18 Mitarbeiter. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Also wäre interessant,
Bierzapfen ist es wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich. Ja. Wäre interessant, das natürlich von den anderen auch irgendwo zu hören. Aber aus meiner Sicht gibt es nicht den perfekten Führungsstil, sondern man sollte versuchen, sich immer abhängig von der Situation und den Leuten darauf anzupassen. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Person habe, die vielleicht eine klare Anweisung braucht, also der ich ganz klar sage, was wann zu tun ist und die damit das optimale Ergebnis bringt, dann ist das vielleicht mein Führungsstil. Und bei einer anderen Person muss ich vielleicht viel mehr Freiheit lassen, weil ich weiß, die Person ist kreativ und braucht auch diesen kreativen Freiraum. Und da muss ich mich jetzt nicht irgendwie in, da muss ich keine Details definieren. Ich weiß, da kommt hinterher ein gutes Ergebnis raus. Also ich glaube, ja, es gibt keinen perfekten Führungsstil, sondern man muss sich da immer auf die Personen eingehen und natürlich auch irgendwo hinterfragen und offenes Feedback führen, was den Personen wichtig ist.
Offenes Feedback ist, glaube ich, auch sehr spannend. Ja, jetzt mit deiner Erfahrung Startup, seit 2 Leute, 3 Leute, 10 Leute, wie haltet ihr denn das am Laufen? Also wie funktioniert das? Ne? Macht ihr tägliche Meetings? Habt ihr Feedbackrunden? Wie läuft sowas ab? Ja, also Learnings sind, glaube ich, total spannend da zu hören. Ja, weil ihr macht es schon eine Weile und ihr macht es gut, ja?
Ich glaube, es gibt immer wieder Phasen, wo es gut ist, aber dann auch wieder Phasen, wo es schlecht ist. Und zwar auch dann, wenn die Organisation sich verändert, vor allem auch, wenn sie wächst. Weil wenn du ganz klein bist, dann kommst du mit super wenig Struktur zurecht. Das heißt, du musst eigentlich gar nicht definieren, irgendwie wer was macht und wer wann im Urlaub ist und so weiter, sondern du sprichst dich einfach ab mit den Leuten. Und das ist ja auch mega geil. Das macht ja auch irgendwie so ein Startup aus, diese agile Arbeitsweise. Aber umso mehr Leute du wirst, desto mehr fordern die Leute auch ein, dass du Prozesse für Dinge hast. Und dass du irgendwo definierst, wie Ausgaben geregelt sind, wie Urlaub geregelt sind, irgendwelche Company Benefits, was auch immer. Dass bestimmte Strukturen bestehen für Kommunikation, also wer erfährt was, wann, in welchem Format. Und wir haben da auf jeden Fall auch super viele Fehler in der Vergangenheit gemacht oder das einfach nicht optimal gemacht und dann auch immer wieder natürlich nachjustiert. Ja. Also da muss man natürlich auch dann offen sein und dieses Feedback auch bekommen und dann halt nachjustieren.
Was waren Fehler zum Beispiel im Nachhinein?
Ja, es waren super viele Sachen, die vielleicht, wo wir dachten so, hey, das ist jetzt nicht so wichtig, das muss jetzt nicht ans Team kommuniziert werden, wenn irgendwo morgen ein Praktikant kommt oder so. Aber am Ende ist es den Leuten doch wichtig, weil dann steht da jemand im Raum und die kennen den Namen nicht und denken sich so, wer ist das? Und natürlich hätte man das einfach mal kommunizieren können und sagen können, hey, wir haben da morgen irgendwie, kommt der Lukas und der ist für 2 Wochen als Pflichtpraktikant bei uns und dann wissen einfach alle Bescheid, ja. Und so haben wir nach und nach, ich würde nicht sagen, dass wir es perfekt machen, aber wir haben immer wieder verschiedene Formate auch eingeführt und auch ausgetestet, ja. Also wir fangen immer montags an mit so einem Weekly Check-in. Ja, das ist vor allem auch für die Leute, die remote sind, dass die auch irgendwie so eine Zugehörigkeit zum Team haben, dass sie mal alle irgendwie sehen. Da erzähle ich meistens so, was in der letzten Woche alles für passiert ist, so was für Erfolge wir hatten, was für Neuigkeiten es gibt, welche Teamveränderungen es gibt, was sonst noch irgendwie bedacht werden sollte, irgendwelche Erinnerungen, Reminders, Termine. Und dann sind wir offen für Fragen. Das heißt, wenn es irgendwelche Fragen aus dem Team gibt, irgendwelche Komplikationen oder so, können die dort schon mal diskutiert werden, dass das ganze Team das direkt hört. Dann senden wir vor diesem Meeting meistens auch nochmal schriftlich so diese wichtigsten Punkte raus, dass jeder auch in seinem E-Mail-Postfach, auch wenn er an diesem Meeting nicht teilnehmen kann, einfach informiert ist. Ja. Auch für so Werkstudenten oder so, die halt nicht immer dabei sind, dass die auch irgendwie auf dem Laufenden gehalten werden. Was tut sich eigentlich so alles?
Wer schreibt die? Soll nur ganz kurz, du und Dominik oder abwechselnd? Oder gibt es jemanden im Team?
Tatsächlich haben wir so ein Chat dafür und einzelne Leute benannt, die da Sachen reinschreiben in diesen Chat, was in der Woche passiert ist. Und ich aggregiere das eigentlich nur noch. Also ich muss das dann nur noch copy-paste rausnehmen und dann fasse ich das in eine E-Mail einfach zusammen. Genau, also aufgeteilt so ein bisschen die Arbeit. Ja, und dann haben wir einmal pro Quartal machen wir so eine Art Summit, wo das ganze Team zusammenkommt und wo wir eigentlich so einen kurzen Rückblick machen, was eigentlich so im letzten Quartal alles passiert, was sind so die Company KPIs, wie läuft's eigentlich gerade und wo wir so ein bisschen Ausblick geben, was tut sich eigentlich als nächstes, und dann geben wir meist auch noch die Möglichkeit, dass Leute aus verschiedenen Bereichen im Unternehmen bestimmte Themen einfach mal vorstellen können.
Sehr gut. Also Kommunikation ist ja meistens so der Krausus Knaxus auch ein bisschen, ja, bei vielen Themen, aber also Weekly Check-in, es macht wahrscheinlich sehr viel Sinn und dann auch eben, dass verschiedene beteiligte Personen letztendlich da auch ihren Input geben. Mhm. Wie geht denn ihr um, wenn dann da auch, werden da auch, sag ich mal, Themen diskutiert, die du jetzt auch mit deiner Erfahrung als Führungskraft, klar braucht ihr eine Transparenz, aber die sind vielleicht eigentlich in einem anderen Feld besser aufgehoben, ne? Also in einem kleineren Kreis. Wie geht ihr damit um oder kommt sowas vor?
Ich würde sagen, im Allgemeinen sind wir schon sehr transparent im Unternehmen. Aber wenn das jetzt was ist, was wirklich nur irgendwie ein, zwei Personen betrifft und das jetzt nicht die ganze Company erfahren soll, dann gibt es natürlich Gespräche nur mit diesen Leuten, ganz klar. Individuell wird dann auf diese Probleme speziell natürlich eingegangen.
Werbung. Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst ASAP die wichtigsten Agentur-KPIs, willst über den Stand laufender Projekte berichten oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools, komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agentur-Workflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool, von groß bis klein, von Full-Service bis Influencer-Marketing. Jetzt kostenlos testen auf avery.io/podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery.
Werbung Ende.
Hast du Vorbilder?
Ich finde Vorbilder immer so ein bisschen schwieriger. Also ich würde keine Person dann nennen. Es gibt einfach Sachen oder Personen, die ich inspirierend finde.
Beispielsweise?
So ein Elon Musk zum Beispiel. Nicht, dass ich dem irgendwie hinterher eifer oder dass ich das alles toll finde, was er macht, aber einfach, wie er so agiert und Dinge auch einfach auf die Straße bringt, finde ich extrem inspirierend.
Beispiel?
Muss man sich nur mal angucken, welche Unternehmen der alles gegründet hat, ja, mit PayPal, Tesla, SpaceX und so weiter. Unfassbar, was für einen Drive diese Person hat und ja, wie der das auch alles umsetzt.
Wie beurteilst du den ja doch etwas kostenspieligeren Twitter oder jetzt X-Kauf?
Ja, gemischt. Ich finde es für, eigentlich ist es mehr ein Fokusverlust für ihn. Also ich fände es interessanter, wenn er sich auf andere Dinge konzentrieren würde. Ich weiß nicht so hundertprozentig, was so diese Intention dahinter war. Also warum er das unbedingt kaufen musste und auch zu so einem hohen Preis. Aber er scheint da trotzdem mit hoher Energie irgendwie dabei zu sein. Also die Motivation da jetzt auch was draus zu machen, scheint da zu sein. Und das finde ich auch wiederum beeindruckend.
Bei Stichwort Motivation, wir haben es ja vorhin auch schon mal, ja, es gibt die Höhen und Tiefen und was treibt dich an? Also die Motivation bei dir, das Tägliche.
Auf jeden Fall was umzusetzen, auch was zu schaffen, was die Menschen auch irgendwo weiterbringt, auch irgendwo einen positiven Impact zu haben. Das ist mir auf jeden Fall wichtig.
Also es ist nichts Monetäres, es ist nicht Status, sondern es ist eher etwas, ne, so einfach ein Footprint auch in die richtige Richtung. Ne? Es gibt viele Dinge, die nicht in gute Richtung laufen, normal oder auch nicht normal, aber einfach da was Positives zu bauen. Man merkt es in deinem Team, ja, ich kenne ja einen Großteil deines Teams, die sind, ist krass, ja, wie motiviert die sind und häufig geht es ja in Unternehmen auch um Visionen, ja, und wo gehen wir da hin? Und jetzt seid ihr so eine Mischung aus Consulting und Tech Company und es ist schwierig eigentlich in der Tech Company ab und an auch die richtigen Visionen, glaube ich, ja, zu setzen und zu verstehen, aber bei deinen Leuten oder euren Leuten ist das Wahnsinn, ne, als diese Mobilitätswende herbeizuführen. Gehen wir mal da rein. Ja, also ihr habt dann euch ein paar Gedanken gemacht, was könnte ein gutes Businessmodell sein, beziehungsweise woran kann man arbeiten und habt dann ja, wie gesagt, die Daten aggregiert für die Mobility Services. Ist das auch so dieser Antrieb all dieser Leute bei euch? Ja, diesen Change in der Gesellschaft auch da, ich sag mal, unterfüttern oder zu unterstützen? Oh, vielleicht frage ich es anders. Habt ihr eine Vision euren Leuten an die Hand gegeben oder gebt ihr die an die Hand? Ja. Hängt die irgendwo? Ja, wird das in dem Weekly Check-in gebetsmühlenartig wiederholt oder?
Ich glaube, da waren wir gar nie so stark drin. Also diese Vision, die schwebt irgendwo oben drüber und das ist so ein bisschen diese mehr Transparenz in diesen Mobilitätsmarkt zu bringen, diese Mobilitätswende zu beschleunigen. Das ist so. Oder das ist eher die Mission, sagen wir es so. Was uns, glaube ich, viel mehr ausmacht, ist so ein bisschen diese Werte, dass wir, woran wir glauben, dieses Nachhaltige, dass wir was umsetzen wollen, dass wir auch irgendwo pragmatisch sind, dass wir ja auch irgendwo optimistisch sind und vorangehen und was zum Besseren bewirken wollen.
Ja, super. Jetzt arbeitest du viel für wenig Geld, behaupten wir einfach mal, ja. Ich glaube, ja, du musst viele Leute führen. Ein Startup ist nicht noch sofort, meistens, ihr seid schon ein bisschen länger, ja, profitabel. Ihr habt nicht die 100 Millionen dahinter eingesammelt und zahlt euch dicke Gehälter, sondern ihr seid ja da sehr, auch da sustainable eigentlich unterwegs. Mhm. Wenn jetzt so ein Tief kommt, ja, beschreib mal, wie das dir da geht, was macht es mit dir, ne? Wenn du gleichzeitig, wenn du dadurch, ich sag mal, durch den Schlamm warten musst wieder, wie ziehst du dich da raus? Was macht ein Stefan Rademacher in dem Moment?
Also ich würde mal behaupten, dass ich eher Optimist bin. Also eher das Glas halb voll als halb leer sehe und irgendwo immer eine Opportunity erkenne. Allgemein in meinem Leben, aber auch im Business. Und wo wir vorhin schon drüber diskutiert haben, diese Resilienz, die man auch mit der Zeit irgendwo aufbaut, wenn man mehrere Tiefs schon mitgemacht hat und auch sieht, da kommt das nächste hoch, das ist auf jeden Fall positiv. Aber klar, auch ich hinterfrage, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das hinterfragt, dass wenn tief im Business kommt, dass man dann hinterfragt, okay, ergibt es Sinn, das so weiterzuführen? Oder muss ich da irgendwo einen harten Cut machen und sagen so, hey, finanziell ergibt es keinen Sinn, da noch mehr irgendwie Geld zu verbrennen und reinzustecken und dieses Produkt stampft mehr sein. Aber schwierige Entscheidung.
Absolut, ja. Was machst du zum Ausgleich?
Viel Sport.
Was für Sport?
CrossFit.
CrossFit. Schon immer, oder?
Ich habe vor, eigentlich so in dem Jahr, wo ich das Startup gegründet habe, 2018 habe ich damit angefangen. Und ich war nie so der Fitnessstudio-Gänger, muss ich sagen. Also so, ich habe das mal irgendwie ausprobiert, mal eine Woche oder so, aber es war nicht so mein Ding. Und bin früher eigentlich nur so joggen gegangen. Aber wenn man älter wird, merkt man auch irgendwann, man muss was tun und wenn man viel am Schreibtisch sitzt. Und beim CrossFit, da war ich irgendwie so direkt angefixt. Also ich bin da hingegangen zum Probetraining und war danach so K.O. Ich fand es richtig geil. Weil es ist in der Gruppe, laute Musik, alle machen irgendwie das Gleiche. Du kannst dich gar nicht davor drücken, du musst auch durchpowern. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich so irgendwie 2, 3 Probetrainings gemacht und dann danach gab es noch so mal ein Einsteigerseminar, wo man so, es ist sehr komplex, gibt super viele Übungen auch, also auch komplexe Übungen mit so olympisches Gewichtheben und so, aber auch auf Boxen springen und Seile hochklettern und Kniebeugen, Liegestütze, Klimmzüge, alles Mögliche. Und dann nach diesem Einsteigerseminar bin ich in die erste Stunde gegangen und ich weiß noch, es war ein Freitagabend. Und freitags sind beim CrossFit, zumindest da, wo ich hingehe, sind immer die Hero Workouts, heißen die. Also die ganz extremen. Und da habe ich dieses Workout voll mitgemacht, war super motiviert. Und ja, so, ich glaube, so 24 Stunden später ging dann der Muskelkater los. Im unteren Rücken vor allem. Und der war so extrem, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Ich musste Ibuprofen nehmen, um nachts schlafen zu können.
Na, Training ist gut, ne? Um Gott.
Und nach 6 Tagen war es immer noch so schlimm, dass ich gedacht habe, hey, wenn das morgen nicht aufhört, muss ich zum Arzt gehen. Also ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, das kann ja kein Muskelkater mehr sein. Und am 7. Tag war der Muskelkater weg und ich war abends wieder in der Stunde.
Und dann warst du irgendwie...
Und seitdem bin ich so angefixt, also 3-mal die Woche muss unbedingt sein.
Was gibt's andere so Inseln noch, die du für dich so entwickelt hast? Auch beim Lesen oder Zocken oder gibt ja viele oder Wandern, ja.
Fotografie. Also ich finde, das gibt so ein kreatives Element noch im Leben. Und ja, ich habe es vor ein paar Jahren angefangen und mache es unheimlich gerne. Gerne auf Reisen oder auch am Wochenende, wenn wir irgendwie unterwegs sind, beim Wandern oder so, habe ich meine Kamera dabei und versuche ein paar coole, schöne Bilder einzufangen.
Super spannend. Geh mal rein in ein bisschen Personal. Ne? Ihr habt, glaube ich, relativ junges Personal. Mhm. Glaube ich, fast überwiegend so die beschriebene Generation Z oder Z auch gerne. Wie ist dein Blick drauf?
Wir haben extrem gute, hochmotivierte, talentierte Leute.
Die ihr wo findet?
Unterschiedliche Kanäle. Wir haben zum einen über LinkedIn teilweise, also Leute auch, die schon eine Zeit lang irgendwie unserem Unternehmen so folgen und so sehen, was wir so machen. Und wenn wir dann eine Stelle ausschreiben, bewerben sie sich darauf. Oder allgemein auf LinkedIn suchen nach bestimmten Stichworten und uns da finden. Was wir aber auch haben, ist, dass wir Praktikanten teilweise gewonnen haben, die aus dem Ausland gekommen sind, nach dem Studium, also vor allem im Softwarebereich, die darin eine Chance sehen, irgendwie ein Praktikum für ein paar Monate in Deutschland zu machen und die sich dann als extrem gut einfach bewiesen haben und die wir dann übernommen haben.
Habt ihr jetzt in eurem speziellen Feld so ein Problem, Stellen zu besetzen?
Nee, haben wir nicht. Also
wie interpretierst du das? Du weißt ja, dass Markt anders ist. Ne? Markt ist so schwierig, Stellen zu besetzen. Bei euch, auch meiner Erfahrung nach, als ich bei euch war, dass die sich beworben haben, halt auch diese gute Sache. Das war, glaube ich, so dieser Antrieb. Ne? Also deswegen ist auch das Thema Vision bei euch vielleicht so ein bisschen nicht nachgelagert. Das ist eigentlich schon an sich da. Ne? Wir wollen ja was, die Welt verändern so ein bisschen.
Ja, also wir schreiben ja jetzt auch nicht, wir sind jetzt 18 Leute, ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie jede Woche 20, 30 Leute heiraten oder so. So ist es ja nicht. Aber wenn wir jetzt mal eine Stelle ausgeschrieben haben, kriegen wir doch viele gute Bewerbungen da drauf. Und auch, also wir haben, ich glaube, wir hatten auch bei so einem Portal irgendwie The Good Job oder sowas, weiß nicht genau, wie das heißt, aber bei sowas in der Art ausgeschrieben, wo man wirklich als Unternehmen ja sich irgendwo darstellt, wenn man was Gutes in der Welt tut, und haben darüber auch interessante Bewerber bekommen. Und ich glaube, diese, wie du schon gesagt hast, so irgendwie so dieses Thema, was wir haben, ist doch ein sehr, sehr dankbares Thema, wo viele Leute sich mit identifizieren können und Lust haben, damit zu helfen.
Arbeitet ihr remote nur oder hybrid oder mehr Office? Wie läuft das bei euch?
Also wir stellen es jedem frei, ob er ins Büro kommt oder von zu Hause arbeitet. Tatsächlich haben wir eine sehr hohe Anwesenheit im Büro. Also die meisten sind 3-4 Tage im Büro, obwohl wir es komplett freistellen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir eine extrem gute Teamkultur haben und die Leute sich darauf freuen, ins Büro zu kommen, um die anderen Leute zu sehen. Und das, ja, ist einfach wahnsinnig toll auch und erfüllt mich auch mit Stolz.
Das kannst du. Also selten, ne? Wir haben jetzt so viele Gespräche auch mit Unternehmern geführt und die meisten haben wirklich ein Thema, ja, nach wie vor Leute auch zu besetzen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, weil ihr genau dazwischen seid, zwischen dieser ehemaligen Arbeitergesellschaft und der heutigen mehr Sinnsuchenden oder Sinngesellschaft. Und das ist natürlich ein Sinn, ja, so eine Mobilitätswende zu begleiten. Stichwort Wende, ja, ist ja auch immer, man muss ja da viele alte Zöpfe abschneiden oder auch mal, ich sag's mal in meinen Worten, auch mal so ein paar alte Türen eintreten, weil es ja doch ein echt großes Thema ist, so eine Stadtmobilität irgendwie anzugehen. Beschreib mal eure Erfahrung damit so ein bisschen, ja, was, so vielleicht ein paar Highlights auch oder und auch Lowlights gerne, ja.
Ich glaube, dieses Thema Mobilitätswende ist auf jeden Fall eher ein zähes Thema. Und wenn wir so ein paar Jahre zurückdenken, als irgendwie die Scooter auf den Markt kamen und der Hyperloop irgendwie ein großes Thema war und so, da haben ja viele, auch ich habe irgendwie gedacht, so, das geht eigentlich viel schneller. Ja, auch autonomes Fahren, ja. Wir haben schon vor Jahren von autonomem Fahren geträumt und dass hier überall die Robotaxis rumfahren. Und es dauert einfach viel länger. Das Thema ist viel zäher, als man vielleicht gedacht hat.
Woran liegt es deiner Meinung nach?
Boah, da gibt es sehr viele Faktoren, glaube ich. Zum einen in den Köpfen der Menschen muss ja auch was passieren. Also wer jeden Tag gewohnt ist, in seinen PKW zu steigen und damit zur Arbeit zu fahren und das als seinen bequemsten Weg zur Arbeit auserwählt hat, der steigt ja nicht von heute auf morgen auf die Bahn um. Selbst wenn da ein super Angebot ist, selbst wenn die Tramhaltestelle 2 Minuten entfernt ist und er damit, so wenn er das gewohnt ist, immer mit seinem PKW zu fahren und diesen Komfort zu schätzen weiß, den er damit hat, wird er das nicht sofort ändern. Das heißt, in den Köpfen der Menschen muss auch was passieren und das geht nicht so schnell. Das dauert, glaube ich, eine Zeit. Dann zum anderen, wenn wir über autonomes Fahren reden, da haben wir uns von der Technologie verschätzt. Und ich glaube, das ist so, wenn man dieses Thema KI sich anschaut, was auch ein bisschen irreführend teilweise ist, vom Wording her künstliche Intelligenz. Und wenn man so erste Resultate davon sieht man auch bei ChatGPT oder sowas, dann wird er, glaube ich, mehr reininterpretiert. Das heißt, nur weil jetzt irgendwie eine Bilderkennungssoftware gut funktioniert, also als wir vor einigen Jahren die Convolutional Neural Networks, also die für Bilderkennung genutzt werden, ganz großes Hype-Thema waren, hat man, glaube ich, gedacht, man kann hier viel schneller Fortschritte machen. Aber letztendlich, wenn man mit den realen Problemen im Straßenverkehr konfrontiert wird, die sind halt viel komplexer als an meiner Entwicklungsumgebung. Also ich glaube, das hat man einfach bisschen zu optimistisch eingeschätzt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es kommen wird. Autonomes Fahren wird hundertprozentig kommen. Aber es dauert halt etwas länger.
Wie ist dein Blick generell auf? Also wir sind jetzt ja gerade in so einem KI-Hype, ja? Und wie du es gerade, glaube ich, auch schon richtig angedeutet hast, es ist ja nicht erst seit November 2022 so mit so dem Official OpenAI oder ChatGPT-Launch da, sondern gibt's ja schon länger, ja, Automation. Aber so dein Blick drauf, ja, wo entwickelt sich das hin? Chancen, Risiken, wie, du bist ein Optimist und positiv, ja, das weiß ich, hast du ja auch schon erwähnt. Aber wie schaust du drauf?
Ich finde es extrem spannend, auch wie viel sich da in kurzer Zeit irgendwie tut. Man muss ja schon irgendwie aktiv sich regelmäßig informieren, um da überhaupt noch am Ball zu bleiben, um einen Schritt zu halten. Ja, bin da absolut optimistisch, dass das uns in Zukunft großen Mehrwert verschaffen wird. Aber ich glaube auch, dass, wie ich es eben schon gesagt habe, in so eine Technologie zu viel reininterpretiert wird. Also wenn da jetzt reininterpretiert wird, dass das schon an, dass so ein ChatGPT ein Bewusstsein hat oder so, das ist viel zu weit gegriffen. So, das ist, davon sind wir noch meilenweit entfernt, um quasi so eine allgemeine künstliche Intelligenz überhaupt zu bekommen. Aber ich sehe trotzdem, dass die Fortschritte da auch immer schneller werden. Und ich glaube, das ist eine exponentielle Entwicklung. Und bei so einer exponentiellen Entwicklung dauert es am Anfang relativ lange, aber irgendwann geht es super schnell. Und wir werden da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, noch extrem spannende Entwicklungen vor uns haben, die wir uns heute so auch noch nicht ausmalen können.
Gib uns mal einen Einblick, was deine Gedanken sind, wo sich das hinentwickeln könnte.
Ich glaube, schon in den nächsten Jahren werden wir sehen, dass KI immer mehr in unseren Alltag und in unsere tägliche Arbeit auch komplett mit integriert ist. Also wir sehen es jetzt schon irgendwie, wenn ich eine E-Mail verfasse oder sowas, dass mir dann schon Vorschläge gemacht werden vom E-Mail-Programm, wie ich den Satz vervollständigen kann. Ja, das heißt, es wird überall so ganz viele kleine Optimierungen geben, die einfach mein Leben komfortabler, effizienter machen, meinen Arbeitsalltag produktiver machen. Wir sehen es in der Softwareentwicklung ja auch. Ja, also es gibt super coole Tools, Entwicklungsumgebungen, wo es schon integriert ist, wo ich eigentlich nur eingebe in den Prompt, was ich jetzt programmieren will und dann Vorschläge dafür bekomme, wie der Code aussehen kann.
Es gibt ja, klar, immer bei ich sag mal, manche nennen es eine Revolution, ja. Aber es wird natürlich auch Leidtragende geben, wahrscheinlich, ne? Und es wird Verschiebungen wahrscheinlich auch geben. Jetzt gerade im Bereich Coding, ja, heißt ja, dass wahrscheinlich zukünftig der klassische Developer so gar nicht mehr existieren wird, sondern es wird eher so eine Art Prompt, der Prompt schreibt es vor und du bist so eine Art, wie soll ich sagen,
Prompt-Controller
oder Prompt-Ingenieur, ja.
Genau. Du bist eigentlich nur noch dafür da, um den perfekten Prompt zu schreiben.
Ja.
Damit du der Maschine genau spezifizieren kannst, was du eigentlich haben willst. Es ist ja so, auch beim Programmieren gehen wir immer ein Abstraktionslevel nach oben. Das heißt, ganz am Anfang habe ich meine CPU, ja, mein Rechner, und dem gebe ich Befehle. Und die einfachste Form ist quasi Nullen und Einsen. Und weil wir uns die so schlecht merken können, gibt es irgendwie Assembler-Code. Also wo ich sage, welcher Teil aus dem Speicher soll wohin geschoben werden, welche mathematische Berechnung soll gemacht werden und so weiter. Und darauf basierend gibt es dann wieder ein Level drüber, eigentlich Programmiersprachen. Und auch da gibt es ja sowas wie C, C++, die noch sehr hardwarenah sind. Also wo du relativ gut eigentlich noch erkennen kannst, auch im Programmiercode, was die Anweisungen eigentlich hinterher an die CPU sind. Und dann gibt es auch von da aus natürlich wieder neuere Programmiersprachen, die eigentlich nochmal ein Abstraktionslevel drüber sind. Und wir kommen damit immer weiter eigentlich so dem Menschen näher und vereinfachen das Programmieren und machen es natürlich auch viel effizienter dadurch. Und ja, am Ende muss ich vielleicht nur noch der Maschine genau sagen, was ich haben will, und die Maschine setzt es um.
Gibt es aus deiner Sicht Risiken auch, die damit verbunden sind? Oder überwiegt da Optimismus, die Positivität?
Für mich überwiegt absolut der Optimismus. Ich glaube, es sind große Chancen. Aber wie du schon gesagt hast, werden sich natürlich bestimmte Arbeitsbereiche stark verändern. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon so, ja. Also vor vielen Jahrzehnten haben viel mehr Leute in der Landwirtschaft gearbeitet. Aber es ist nicht so, dass wir deshalb heute weniger Jobs haben. Aber die haben sich halt verändert. Heute kann man Geld als Influencer auf TikTok verdienen. Ja, also ein Job, den es früher halt gar nicht gab. Das heißt, ich glaube, wir Menschen sind extrem kreativ darin, uns neue Beschäftigungen zu suchen und neue Arbeit zu suchen. und es wird neue Formen der Arbeit geben, die wir so heute noch nicht kennen.
Sehr gut. Als Unternehmer, Stefan, wie ist dein Blick momentan so auf die politisch-wirtschaftliche Situation in Deutschland? Wird es euch leicht oder wird es euch schwer gemacht? Aus deiner Sicht? Also ein paar Stichworte, ne? Bürokratie, Förderprogramme etc. pp. Datenschutz hoch und runter gedöhnt sehr. Und.
Ja. Ich glaube, da kriegt man von einem Unternehmer wahrscheinlich immer die gleiche Antwort. Die Bürokratie ist auf jeden Fall viel zu hoch in Deutschland. So, was man hier tun muss oder was für Formulare man ausfüllen muss, was man für Vorgaben hat mit Zeiterfassung und dies und das. Also was für ein Overhead das eigentlich schon produziert, ist enorm. Und ich weiß nicht, ob das zielführend und wettbewerbsfähig ist langfristig.
Gibt's bei euch die Überlegung, auch vielleicht mal dann ins Ausland zu gehen? Ist jetzt natürlich bei eurem Thema der Mobilitätswende in der Bundesrepublik wahrscheinlich nicht unmittelbar, ne?
Genau. Also ist so kein Thema, weil ich glaube, wir sind ja auch in München, in einer wunderschönen Stadt, wo wir uns auch wohlfühlen und wir wissen ja auch die guten Seiten hier zu schätzen, ja. Also ich glaube, diese Lebensqualität, die wir hier haben, die ist einfach enorm und wir fühlen uns ja super wohl und man sieht es auch daran, die Leute leben alle hier gerne, kommen ins Office. Da gibt es keine Überlegungen, deshalb umzuziehen.
Was würdest du ändern, wenn du so für eine Woche alles umsetzen könntest, ja, gerade im Unternehmertum? Also weniger Bürokratie, glaube ich, das ist nachvollziehbar.
Ja. Und Prozesse knallhart durchdigitalisieren. Es kann nicht sein, dass das immer noch alles auf Papier gemacht wird. Also wir müssen teilweise, musst du dann alles, wenn du an irgendwelche Behörden was schickst, ausdrucken und unterschreiben, statt dass du irgendwie digital deine Unterschrift geben kannst. Das finde ich immer noch unfassbar.
Nervt dich das so, dass du das mitnimmst, so in der Gefühlswelt oder?
Ich schmunzel eher drüber. Du
schmunzelst drüber. Souverän.
Ja.
Sehr gut. Dann nochmal zurück zum Thema Viomo und auch Daten. Das haben wir, glaube ich, schon heute auch beleuchtet. Ihr macht aber auch Mobilitätskonzepte, ne? Beschreibt doch mal kurz, was so hinter so einem Mobilitätskonzept auch steckt und was ihr da genau mit, oder was es genau eigentlich auch ausmacht, ja, gerade bei den, wir sind in einer Immobilienkrise, glaube ich, das kann man nicht anders definieren, gerade in dem Projektgeschäft, ne, und so wie ich euch kennengelernt habe, ist es schon aber auch ein Kundenklientel, was ihr ganz bewusst ja eigentlich auch ansprecht, ja.
Ja, also zu diesem Thema Mobilitätskonzepte sind wir natürlich so ein bisschen dadurch gekommen, dass wir uns in diesem Markt neue Mobilität positioniert haben. Das heißt, wir haben diese ganzen Sharing-Dienste aggregiert und wurden so dann von Immobilienunternehmen so ein bisschen als Experten wahrgenommen in diesem Bereich Mobilität. Und wir haben gemerkt, dass viele in der Immobilienindustrie gar nicht so richtig wissen, was passiert da eigentlich so in dem Mobilitätsmarkt, wie verändert sich der und was muss ich da eigentlich auch beachten für meine Mieter. Und was zusätzlich hinzukommt und was so ein Hauptargument für unsere Mobilitätskonzepte eigentlich ist, wenn ein Neubauprojekt in Deutschland gebaut wird, dann gibt es eine Stellplatzverordnung. Das heißt, die Stadt, der Landkreis schreibt vor, wie viele Stellplätze ich pro Wohneinheit oder für die Fläche der Gewerbeimmobilie bauen muss. Und das legt fest, wie groß meine Tiefgarage sein muss. Aber es gibt genug Argumente, warum ich nicht so viele Stellplätze bauen will. Also zum einen kann es sein, dass ich gar nicht davon ausgehe, dass ich die hinterher ausgelastet bekomme. Das heißt, irgendwie die Hälfte der Tiefgarage steht hinterher leer. So. Es ist auch ziemlich teuer, so eine Tiefgarage, vor allem wenn ich tief buddeln muss. Ja. Also jede Etage wird dann immer teurer. Und manchmal geht das auch gar nicht, weil irgendwo Grundwasser ist und man kann irgendwie nicht mehr tiefer buddeln. Und oberirdisch will ich jetzt auch irgendwie wahrscheinlich nicht die Fläche als Parkraum nutzen. Und wenn der Immobilie eh schon vielleicht einigermaßen gut angebunden ist und ich davon ausgehe, dass die Leute eher zu Fuß mit dem ÖPNV, mit dem Fahrrad kommen, dann brauche ich vielleicht nicht so viele Stellplätze. Und viele Städte bieten ja mittlerweile die Option, dass ich dort mit dem Bauantrag ein Mobilitätskonzept einreiche, indem ich analysiere, wie gut dieser Standort angebunden ist und auch Maßnahmen beschreibe, die ich umsetze, um die Mobilität noch zu verbessern. Und genau das machen wir. Das heißt, wir haben zum einen ja diesen Daten-Background. Wir haben schon durch diese Softwareprodukte, die wir haben, und dann auch nochmal eigene Software, die wir speziell dafür aufgebaut haben, um Standorte zu analysieren. Das heißt, wir gehen richtig tief rein und schauen, wie gut ist denn ein Standort jetzt schon angebunden hinsichtlich Mobilität? Wie weit ist die nächste U-Bahn-Station entfernt? Welche Linien fahren dort? Welche Taktung? Welche Sharing-Services sind da? Wie lange brauche ich zur Autobahn, zum Flughafen? Welche Ladesäulen öffentlichen gibt es in der Nähe? Wir schauen uns an, welche Nahversorgung ist in der Nähe. Und basierend darauf haben wir erstmal eine Bestandsaufnahme. Davon können wir dann ableiten, welche Maßnahmen natürlich immer mit der Betrachtung auch, welche Mieter adressiere ich denn dann am Ende? Wer zieht da am Ende ein? Welche Maßnahmen kann ich umsetzen, um die Mobilität an diesem Standort noch zu verbessern? Also zum Beispiel ein intelligentes Parkraummanagement einführen oder extra Stellplätze für Carsharing oder extra Stellplätze für Fahrräder. Vielleicht auch die Möglichkeit, dass man sein E-Fahrrad laden kann und so weiter. Da haben wir einen großen Katalog von Maßnahmen, die man umsetzen kann. Und dann sprechen wir Empfehlungen aus, diskutieren das mit dem Projektentwickler, was will er denn auch umsetzen, und kommen dann am Ende zu einem Ergebnis, das wir quasi in ein Mobilitätskonzept gießen, das dann mit dem Bauantrag eingereicht werden kann.
Wie weit für euch, ja, also wir haben es ja gerade schon kurz anklingeln lassen, ne? So Immobilienkrise, Projektentwicklungskrise, Pleiten, spürt ihr, ne? Wahrscheinlich, oder?
Absolut, ja. Erfüllen uns natürlich ein bisschen mit Sorge, wie jetzt Projektentwickler auch Insolvenz angemeldet haben. Und klar, führt natürlich bei uns auch eher so ein bisschen zur Zurückhaltung, konservativen Planung, würde ich es mal nennen. Und ja, wir sind jetzt gespannt, wie das weitergeht und auch wie die Marktteilnehmer das so sehen. In den nächsten Wochen gibt es ja nochmal eine große Immobilienmesse, auch hier in München. Und wird sehr spannend sein, wie die einzelnen Teilnehmer da so wie deren Einschätzung einfach ist.
Wie ist deine? Es waren fette Jahre, das darf man, glaube ich,
Es waren viele fette Jahre. Vielleicht wird da auch gerade vielleicht so ein bisschen ausgesiebt von denen, die es vielleicht ein bisschen übertrieben haben. Aber es ist ein schwieriges Umfeld gerade, mit den gestiegenen Zinsen und gestiegenen Baukosten, gestiegenen Energiekosten. Es ist aber auch ganz klar, wir brauchen ja mehr Wohnungen. Ja. Und es wird nicht darauf hinauslaufen, zumindest nicht langfristig, dass nicht mehr gebaut wird. Halte ich für unmöglich.
Werbung.
Hustle ist dein Wegbegleiter, jeder Tag eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter. Lerne weiter Hürden kennen, doch bleib niemals stehen und komm zu uns. Erzähl uns doch von deinen Problemen. Keep it rolling, vom Projektmanagement zum Controlling. Ressourcenplanung, nichts gewinnen, everything is flowing. Idee überragend, Budget überzogen, nicht mit uns, denn hier werden Probleme behoben. Wir sind Avery, für jede Agentur, egal wie groß. Passende Lösung, Prozesse laufen hier makellos. Der Marktführer der Dachregion, das Beste für dich. Denn mit unseren Tools hast du alles fest im Griff. Kannst mit deinem Team gemeinsam Ziele anvisieren. Kassiere statt blamieren und Profite maximieren. Geh auf Avery.io und lass uns offen besprechen, welches Tool gut zu dir passt. Du kannst auch kostenlos testen. Ja.
Werbung Ende.
Stefan, was hältst du von dem Begriff Work-Life-Balance?
Ich glaube, dass Work-Life-Balance irgendwo ein Missverständnis ist oder zumindest irreführend. Weil wenn ich mir den Begriff angucke, impliziert der ja, dass Arbeitszeit keine Lebenszeit ist. Aber wenn ich allein mich mal angucke oder auch so die Leute in meiner Umgebung, super viele Menschen haben eine hohe Identifikation mit ihrem Job. Und es ist nicht so, dass die ihre Arbeitszeit nur machen, um Geld zu verdienen und dann fürs Wochenende leben. Mir ist klar, dass man irgendwo einen Ausgleich im Leben braucht. Aber der ist auch individuell. Das heißt, wenn ich auf meine Arbeit gucke, ich sitze extrem viel. Ja, also wenn ich morgens ins Büro komme, sitze ich am Rechner und dann bis abends. Und das heißt, mein Ausgleich ist irgendwo der Sport. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand irgendwo am Fließband arbeitet und immer die gleiche Schraube dreht und immer das Gleiche macht, dann braucht der vielleicht einen anderen Ausgleich, irgendwo was Kreatives oder wo er mental stärker gefordert ist. Ich glaube, dieser Ausgleich im Leben ist extrem wichtig. Aber der Begriff Work-Life-Balance finde ich zumindest irreführend.
Sehr gut. Also wow. Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. So muss man das, glaube ich, auch sehen. Was glaubst du, warum diese Vermischung, es ist keine Vermischung, diese Hardcore-Trennung kam? Ja, das Arbeiten keine Lebenszeit eigentlich bedeutet, sondern nur Mühsal oder Sklaverei oder sinnbefreites whatever. Ja? Kam das mit Corona und dem Zug und sind wir wieder in diesem Generationsthema mehr drin? Oder wie würdest du das aus deiner Beobachtung beschreiben?
Also vielleicht eine Wahrnehmungssache. Also ich kann mir schon vorstellen, oder es gibt ganz klar Leute, die einen Beruf haben, der ihnen nicht viel Spaß bereitet und nicht viel Erfüllung gibt und die das machen, um Geld zu verdienen, um ihre Familie zu versorgen, um irgendwie ein schönes Wochenende zu haben. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie die Mehrheit der Gesellschaft ist, sondern die den meisten gibt ihr Beruf zumindest ein gewisses Maß an Erfüllung und Identifikation und auch irgendwo Struktur in ihrem Leben, und die haben auch einen Ansporn in diesem Beruf etwas zu erreichen und sich dort zu entwickeln. Und ich glaube, jeder muss individuell für sich einfach nur schauen, welchen Ausgleich brauche ich eigentlich zu dem, was ich da mache, und wie viel das ist und was das für ein Ausgleich ist, das ist, glaube ich, sehr individuell. Aber man muss halt schauen, dass die verschiedenen Bedürfnisse im Leben alle erfüllt sind. Ja, also dass ich mich körperlich betätige, dass ich mich geistig irgendwo betätige, dass ich vielleicht auch was Kreatives noch, einen kreativen Aspekt noch in meinem Leben irgendwo habe, soziale Faktoren.
Wie stehst du denn zu 4-Tage-Wochen?
Ich glaube, aktuell, wenn ich mir so den Arbeitskräftemangel angucke, ist es eher illusorisch. Das wird so schnell nicht passieren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn wir ein paar Jahrzehnte in die Zukunft gehen, dass sowas kommen wird. Kann ich mir schon vorstellen. Also in der Vergangenheit war es ja auch nicht so, dass der Samstag, typischerweise der Samstag, Sonntag frei ist, wie wir das heute kennen. Aber und genauso kann ich mir vorstellen, dass irgendwann mal zu einer 4-Tage-Woche kommen wird. Aber ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt brauchen wir das gar nicht diskutieren, und es wird auch so schnell nicht kommen.
Wie ist dein Blick auf die, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Das ist eine kleine Bewegung, die Bewegung der Digital Nomads. Also die halt irgendwie sich dann, keine Ahnung, Laptop wird in Bali am Strand aufgeklappt, ein Foto gemacht, auf LinkedIn gepostet, juhu, ich bin 250 Mal gefällt mir. Und ich habe da persönlich eh meine Probleme damit, ja, auch schon allein wegen, glaube ich, dem Footprint, den man da auf der Natur hinterlässt, ja. Aber wie siehst du das oder wie schaust du auf sowas?
Ich glaube, im Einzelfall kann das funktionieren. Es gibt schon Leute auch, die vielleicht selbstständig irgendwo agieren und die eh komplett remote arbeiten würden, weil sie irgendwie selbstständig als Mini-Agentur oder was auch immer tätig sind. Da funktioniert das bestimmt, ja. Aber wenn ich jetzt auf uns zum Beispiel gucke, Kernaspekt, der uns auch ausmacht, ist dieses Team. Da ist dieses Zusammenkommen extrem wichtig. Und das würde halt entfallen, wenn das komplette Team irgendwie nur in der Welt verstreut wäre und ja, und nur digital zusammenkommen würde. Ich glaube, dieses persönliche Zusammenkommen ist immer noch was anderes.
Jetzt habt ihr natürlich Stichwort Mobilitätswende nochmal. Wie schaust du auf die Klimakleberbewegung? Die kämpfen am Ende ja fürs Gleiche.
Ich halte das für eher eine destruktive Einstellung. Das heißt, die haben irgendwo ja sich ein positives Ziel vorgenommen, also oder die erkennen ein Problem und wollen dafür Aufmerksamkeit schaffen. Aber so ist es, glaube ich, nicht zielführend. Das heißt, mich auf die Straße zu kleben und den anderen den Weg zu versperren, damit komme ich nicht zum Ziel. Wir leben in einer Demokratie und eine Demokratie ist irgendwo anstrengend. Weil klar, in einer Autokratie, da brauche ich nur eine Person zu überzeugen. Und wenn die dann entscheidet, dann wird es umgesetzt. In der Demokratie muss ich eine Mehrheit finden. Aber ich glaube, wir alle sind uns einig, dass wir in einer Demokratie leben wollen und dass wir die Vorteile davon zu schätzen wissen. Und dann ist es nun mal so, dass Prozesse länger dauern und man aber jeder hat die Möglichkeit, für seine Belange Vorschläge zu machen und Mehrheiten für sich hinter sich zu bekommen, hinter seine Idee. Und das ist der Weg, den man gehen muss hier. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich, glaube ich, besser einzubringen, für eine bessere Zukunft zu arbeiten. Ja, es gibt Leute, die versuchen, Plastik aus den Ozeanen, aus den Meeren zu bekommen. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, wie Solarzellen effizienter werden, ja, wie Energiespeicher effizienter werden. Das ist für mich ein positives, optimistisches Einbringen. Man muss irgendwo auch ja einen optimistischen Blick, glaube ich, behalten und sagen, hey, wir entwickeln uns hier weiter, aber wir schaffen das auch, diese Probleme, die wir auf der Welt haben, ich will die nicht ignorieren, aber ich will, dass wir daran arbeiten, etwas zu verbessern. Sich anderen Leuten nur in den Weg zu stellen, hilft da, glaube ich, nicht weiter.
Das war, ich finde, ein sehr, sehr schöner Ausschlusssatz, ja, und auch, wie du das beschreibst, für mich, also war es ein wieder sehr, sehr spannendes und informatives Gespräch. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit. Bei uns im Podcast ist ja so, dass der aktuelle Gast immer auch eine Empfehlung abgibt, wen er mal gern bei uns hören würde. Ich weiß ja, dass du, glaube ich, der Nummer 1 Podcast-Hörer von Macht und Millionen bist. Da gibt es ja auch eine schöne Anekdote von dir, die kannst du vielleicht mal kurz erzählen. Das ist echt gut.
Aber ich höre diesen Podcast sehr gerne und war auf einer Veranstaltung letztes Jahr und da wurde quasi ein Live-Podcast aufgeführt auf der Bühne und vor dieser Live-Aufführung gab es noch ein kleines Quiz, wo einfach Fragen gestellt wurden, die man kennen kann, wenn man diesen Podcast gehört hat. Und da habe ich ein glückliches Händchen gehabt und sehr schnell richtig abgestimmt bei allen Fragen und habe dann noch einen guten Preis bekommen, bin auf die Bühne gekommen und genau.
Wow, richtig gut. Ja, genau, also wen würdest du denn bei uns gern mal hören?
Ich glaube, ein richtig guter Gesprächspartner, auch für mich in meinem Leben, meine Freundin Vicky. Die solltet ihr mal einladen.
Wunderbar, das machen wir. Sehr gut, mein Lieber. Vielen Dank für deine Zeit. Viel, viel Erfolg mit eurem Geschäft, mit dem Business und mit der Mobilitätswende natürlich. Wir sind eh in Kontakt und vielen Dank.
Hat mir
sehr große Freude gemacht. Danke dir, Bruno.